Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bim, bim, bim. Du hast mir das Signal
gegeben. Ich hab's heute dirigiert, hast du gesehen?
Hab ich gesehen, ja, fand ich super.
Sehr gut. Hallo, ihr da draußen. Hallo, Conny.
Hallo, Patrick. Ich hab voll den Nubbel auf der Nase.
Gibt's dafür eine Erklärung oder ist das auch eins dieser unerklärlichen Phänomene?
Nee, ich hab ja so ein Schlafapnoe-Gerät. Ich glaube daran nichts. Aber guck mal, wenn ich die Brille aufsetze, meine voll verspiegelte Pilotenbrille und die ein bisschen nach vorne ziehe, dann ist irgendwie...
Sieht dann auch gar nicht komisch aus für die nächsten 50 Minuten oder so.
Kollege, ja, muss man. Ja. Guck mal, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein. Naja. Das ist mega geil. Ich liebe die Brille. Herzlich willkommen bei Aktenzeichen Paranormal, ihr Süßen da draußen. Da sind wir wieder. Und wir haben ein Thema mitgebracht, was ihr euch auch schon lange gewünscht habt. Und da würde ich sagen, heute schauen wir uns wirklich mal die mysteriösen Ereignisse der letzten 100 Jahre an. Um was geht's?
Also eins der mysteriösesten Ereignisse, muss man einfach sagen, weil also ist schon
ich glaub, nach Hause gesagt, wir schauen uns eins der mysteriösesten Ereignisse der letzten 100 Jahre an. Ja.
Ja.
Was sprechen wir denn eigentlich?
Naja, also ich sag mal so, wenn ihr hier diesem Podcast folgt, dann habt ihr, würde ich sagen, zu weiß ich nicht wie viel Prozent schon von diesem Fall gehört. Also ich zähle erstmal so ein paar Fakten auf. Wir sprechen von 9 unerklärlichen Todesfällen. Mhm. Wir sprechen von unglaublichen Entdeckungen an den Körpern der Opfer. Wir reden über verwirrende Erkenntnisse bei der Rekonstruktion dieser Geschehnisse. Und wir reden natürlich, und da wird's ja dann erst fast so richtig spannend, obwohl es alles schon spannend ist, wir reden über wilde Theorien über Bigfoot, Aliens, Angriffe von Indigenen und der möglichen Beteiligung des KGB. Und ich habe da auch mal rausgesucht, weil Conny, wofür steht KGB?
Moment,
wusstest du es? Das war eher die Frage.
Das wusste ich. Aber den Rest wusste ich nicht.
Ich dachte so, KGB ist so im Sprachgebrauch, gehört jetzt nicht zu meinem Alltagsgebrauch, aber trotzdem kennt man KGB. Und ich dachte so, Moment, wofür steht das? Ich kam nicht drauf. Also es ist russisch und steht für Komitett, also wird heute sehr abenteuerlich, Komitett Gosudarstvennoi Besopasnosti. Mhm. Und das heißt Komitee für Staatssicherheit.
Das hätte ich gewusst wiederum, weil ich habe den Podcast Dark Matters in der ARD-Audiothek verfolgt. Ja. Und da geht es um Geheimdienste und das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Podcast.
Das glaube ich, da hast du jetzt schon ganz oft erwähnt, sogar so oft, dass man meinen könnte, wir machen hier echt Werbung für den, aber tun wir nicht. Der Conny findet ihn einfach nur richtig gut.
Ich finde ihn einfach saugeil. Auf langen Autobahnfahrten
und ich glaube, den wirklich. Muss ihn jetzt auch mal hören, einfach langsam. Ja.
Mach das.
Genau, aber ich habe ja noch nicht genau verraten, also ihr habt natürlich schon gelesen, ist ja egal, weil zieht euch warm an, es wird kalt heute, es geht in die Kälte des mittleren Westens Russland, denn da im Uralgebirge, da befindet sich ein Pass heutzutage und jetzt kommt's, das ist der Djatlov-Pass, benannt nach Igor Djatlov, der da im Jahr 1959 mit seiner Wandergruppe dorthin aufgebrochen ist und nie mehr zurückgekommen ist. Aber was da passiert ist, das kann niemand erklären. Oder doch? Schauen wir mal, wohin es die Folge so bringt.
Also die Gruppe machte sich am 28. Januar 1959 zum Hauptteil ihrer Wanderung auf. Und hier können wir mal direkt so den Glückspilz dieser ansonsten sehr unglücklichen Story hervorheben. Das ist nämlich Juri Judin. Der gute Mann, der erkrankte nämlich in der Nacht, bevor es losgehen sollte und musste somit seine Teilnahme leider absagen.
Leider.
Was natürlich im Nachhinein gut war für ihn. Genau. Das ist ziemlich krass. Also traurig darüber, dass er nun nicht dabei sein kann, verabschiedete er dann am Montag an einem Morgen des 28. den Rest der Gruppe. Und ja, der Abschied ist tatsächlich auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen dokumentiert. Da kannst du bei Google mal gucken. Ne? Also die Bilder sind alle da. Und mit heutigem Wissen ist das dann extrem creepy anzusehen.
Richtig. Der Judin, der Juri Judin, der war somit dann eben von der Dyatlov-Gruppe der einzige Überlebende und ist dann auch erst 2013 im Alter von, ja, ich hatte jetzt nicht das genaue Geburtsdatum, nicht das genaue Sterbedatum, also etwa 75, 76 Jahren ist er dann erst gestorben als einziger. Aber der Rest, der zog erstmal los.
Wer war denn und da jetzt, so in der Gruppe drinne, Patrick?
Das wird jetzt lustig. Die Namen kommen immer wieder auf. Manche sind schwieriger, manche sind nicht so schwierig. Ich mache jetzt mal den ersten Durchlauf. Du wirst auch nochmal drankommen, weil die tauchen, wie gesagt, immer wieder auf. Also wir legen einfach los. Igor Dyatlov, der Mann, um den es da quasi, also nachdem das benannt ist, der war der Gruppenanführer. Dann Juri Doroschenko, Ludmila Dubinina, Nikolai, Tibor Brinjol, Sinaida Kolmorogova, Rustem Slobodin, Semyon Solotarev, Georgi Krivonichenko und Alexander Kolevatov sind insgesamt 9 Menschen, 7 Männer, 2 Frauen. Und ja, eine Sache, die kann man über all diese 9 Menschen sagen, und das war folgende, das waren alle sehr erfahrene Wanderer unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade. Also die waren wirklich schon in allen möglichen Terrains unterwegs und die wussten, wie man an Ausrüstung irgendwie denkt und was man da alles braucht und packen muss, wo man die Füße hinsetzt, wie man ein Zelt aufbaut.
Da wird es ja bei mir schon scheitern. Ich wüsste ja gerade überhaupt, wo ich ein Zelt herkriege.
Nee, aber diese Wurfzelte sollen... Die wirfst du nur, oder?
Ja, aber auch das musst du ja wieder zusammenbauen. Und da musst du ja dich auch mit so einem Schlafsack reinquälen und wahrscheinlich so einen Hering in den Boden noch rammen. Und dann hast du trotzdem die Ameisenstraße da drin. Nein.
Und das Zusammenbauen ist am Ende sogar schwieriger als das Aufbauen, also das Zusammenpacken, glaube ich. Weil das muss ja dann wieder da in diese Tasche reinpassen am Ende.
Keiner würde das wahrscheinlich wieder in diese Tasche machen, außer dir.
Oh, naja, hier Wandersleute in den Kommentaren bitte mal hinterlassen, ob man es ordentlich verstaut oder ob man es nur...
Du wanderst doch immer.
Ja, aber nicht mit Zelt. Also bei uns sind es Tagestrips oder mehrere Tage, aber dann mit Hotel oder Unterkunft. Also Zelten, nee, ist ja auch nicht meine Welt.
Nee, meine auch nicht. Ja, aber es waren alles sehr, sehr junge Leute. Igor Dyatlov, der als Anführer der Gruppe unterwegs war, der war gerade mal 23 Jahre alt.
Übrigens, wenn du die Fotos anguckst, ich finde, der sieht nicht so aus, muss man jetzt mal, also sorry Igor, aber naja.
Und der Älteste der Gruppe war Semyon Solotarev und der war zum Zeitpunkt des Unglücks aber auch gerade mal erst Ende 30. Ja, und dann ging diese 200-Meilen-Wanderung los. 200 Meilen, das sind so roundabout 400 Kilometer. Ich weiß es gar nicht, was ist eine
das
Meile?
Das doppelte 1,6. Echt so viel mehr? Ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall einige Kilometer. Hätte,
würde ich sagen, Alexa, wie viel sind 200 Meilen? Und in 400 Wohnungen geht jetzt genau die Antwort, wird gefragt. Weil ich kann es ja schnell rausfinden. 200 Meilen in, so sind wir gut vorbereitet, in Kilometern. Das sind 321 Kilometer. Das musste erstmal laufen. Das finde ich ja schon ordentlich. So fahren anstrengend, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall führte er Dyatlov die 6 Männer und 2 Frauen an. Auch untereinander kannten sich zum Teil die sehr, sehr gut, weil einige von ihnen gemeinsam aufs UPI gegangen sind. Das ist so eine polytechnische, das ist das Polytechnische Institut des Urals. Ja, und die ganze Wanderung wurde übrigens vom Sportverein dieses Instituts veranstaltet. Und dieser Verein des UPI, ja, die stellten halt diese Truppe auch, glaube ich, zusammen, ne? Und das sollte von der Truppe ein Telegramm erhalten, sobald sie in der Siedlung Vichai eingetroffen waren. Also die sind irgendwo hingelaufen, nochmal ein Ziel, Vichai, da gibt es ein Telegramm. Heute wäre es eine WhatsApp, damals war es ein Telegramm, das wurde dann zum Institut geschickt, die sind da und dann wussten die Bescheid.
So hätte es sein sollen, weil hierfür, für dieses Telegramm, und das ist quasi der Endpunkt gewesen, diese Siedlung, und da wurde als Termin quasi so der 14. Februar festgelegt, und also für sich selbst und auch für die Leute drumherum, für die Angehörigen, dass man so ungefähr ein Eckdatum hatte, zu dem man wusste, bis dahin spätestens wollten sie dort angekommen sein. Mhm. Aber das hat nämlich nicht mehr geklappt. Angekommen sind sie dort nie und dieses besagte Telegramm wurde dementsprechend auch niemals verschickt. Aber wir gehen nochmal zurück an nicht ganz den Anfang, weil da, wo es spannend wird, da waren sie schon eine Zeit lang unterwegs. Also auch unser erkrankter Glückspilz Krivonitschenko, nee, war nicht Krivonitschenko, das war der Judin, der hat schon einen Teil mitgemacht, aber halt dann eben da, ab wo es spannend wurde, war er nicht mehr dabei. Und zwar ab der Stadt, es wird echt sehr spannend, also wenn ihr der russischen Sprache mächtig seid, dann entschuldigt bitte alles, was hier jetzt in den nächsten, weiß ich nicht wie vielen Minuten passiert, aber von der Stadt Votoi Severny aus, da machte sich die Gruppe auf den Weg, zuerst entlang des Flusses Lozwa, bevor sie in der Auspia Tiefs, sie folgten der Auspia Tief ins Gebirge. So, und das Ziel war es dann eben am 31. Januar 59 das Gebirge zu erreichen. Da plante der Dyatlov anfangs, die Gruppe noch am selben Tag über den Pass im Gebirge zu führen, um ins Tal des Flusses Lozwa zu gelangen, wo sie dann eben ja die Zelte aufschlagen wollten und die Nacht verbringen wollten. Aber aufgrund starker Winde mussten sie die Passüberquerung abbrechen und haben ihr Nachtlager am Fuße des Kolat Siachel im Auspia-Tal aufgeschlagen. Und Conny, du darfst uns jetzt mal von Dyatlov seinen letzten Tagebucheintrag vortragen. Der ist nämlich von diesem 31. Januar 59.
Wir entfernten uns langsam von Auspilja. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten weichen dem spärlichen Birkenwald. Dann erreichen wir die Waldgrenze. Harter Schnee, karges Gelände. Wir müssen ein Lager für die Nacht finden. Wir steigen südwärts hinab ins Auspia-Tal.
Auspia-Tal immer noch.
Auspia-Tal, ja. Das scheint der schneereichste Ort zu sein. Erschöpft erreichten wir das Nachtlager. Es gibt nur wenig Brennholz. Das Feuer entfachten wir aus Holzstämmen. Niemand hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm.
Jawohl. Im Auspia-Tal, das ist etwa 100 Meter vom Ufer des Flusses entfernt, da haben sie dann eben diesen Lagerplatz errichtet, haben dort Lebensmittel und Ausrüstung für den Rückweg verstaut. Also es war quasi so Zusatzlager oder ein Lagerplatz, wo sie wussten, okay, wenn irgendwas schief geht, können wir dahin zurückkehren. Da haben wir nämlich noch Sachen. Und genau, dann einen Tag später, es war dann der 1. Februar 59, da entschied sich die Gruppe gegen Nachmittag erneut, den etwa 3,5 Kilometer langen Pass in Richtung Lozwa-Tal zu überqueren. Und die Beteiligten, die dokumentierten diesen Trip übrigens akribisch. Deswegen auch eben dieser Hinweis dieser Verabschiedung von dem erkrankten Juri Judin, der ja auch fotografisch festgehalten ist. Also die haben da ordentlich geknipst und ihr müsst einfach nur mal Dyatlov Pass und irgendwas bei Google Bildersuche, da findet ihr wirklich echte Fotos von denen. Und genau, die haben das akribisch dokumentiert, schriftlich, fotografisch und also die haben tatsächlich einfach auch Selfies gemacht. So, das ist, die waren Vorreiter auf vielen Gebieten und ja, nachdem sie bereits einen Großteil der Strecke zurückgelegt hatten, da wurden sie von heftigen Winden und eben damit verbunden schlechter Sichtweite überrascht.
Ich stell mir das so vor, als wenn es so ein Whiteout gewesen wäre.
Whiteout, ja.
Ja, also wenn du nichts mehr siehst, außer weiß in allen Richtungen, ne?
Das kommt total hin, wahrscheinlich sogar. Ja. Genau. Und weil das eben so war, haben sie dann aufgrund dieser Verhältnisse, kamen sie dann beim nordöstlichen Hang des Cholat Siachel heraus. Das war aber nicht so geplant.
Nee, nach kurzer Überlegung entschieden sie nämlich dann vor Ort dazu, ihre Zelte dort direkt aufzuschlagen. Ganz in der Nähe der Region, wo noch die Ureinwohner dieser Gegend ihr Zuhause hatten. Warum sie sich nicht den restlichen Tag der vergleichsweise kurzen Strecke bis zum Lozwa-Tal zurücklegten, um wie geplant dort zu übernachten, das ist tatsächlich unklar. Mhm. Und übrigens dieser Hang am Cholat Siachel, oder wie spreche ich das raus? Richtig?
Ich weiß es auch nicht genau, ja. Aber Cholat Siachel, ja.
Das ist also der Name eines Berges. Übersetzt heißt es übrigens Berg des Todes oder Todesberg. Also das ist nur mal so ein kleiner Fakt am Rande. Ne? Also natürlich jetzt auch, es gibt schönere Orte wahrscheinlich, als am Berg des Todes mit seinem Wurfzelt zu stehen. Gut, damals gab es wahrscheinlich kein Wurfzelt, als da mit einer Ausrüstung zu stehen. Naja, die Ermittlungsbehörden, die gehen davon aus, dass das Zelt so gegen 17 Uhr aufgestellt wurde und exakt zur selben Uhrzeit wurden auch die letzten Fotos der Dyatlov-Gruppe aufgenommen, auf denen sie noch bei bester Laune und Gesundheit zu sehen sind. Dann gegen 18 Uhr etwa begannen die Wanderer mit den Vorbereitungen für die Nacht. Und hier gibt es ein paar Uneinigkeiten zwischen diversen Experten und Forschern, da manche behaupten, dass das Lager bereits gegen 15 Uhr aufgeschlagen wurde und dass diese tragischen Ereignisse zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr stattgefunden haben müssten.
Genau, das konnte jetzt so mit den Uhrzeiten abschließend nie geklärt werden, aber das ist auch mehr oder weniger letztendlich von nicht allzu großer Bedeutung, denn der letzte bekannte Tagebucheintrag dieser Gruppe, der enthielt folgenden Inhalt. Es ist schwer vorstellbar, einen solchen Komfort auf dem Grat zu finden, bei schrillen, heulenden Winden, hunderte Kilometer entfernt von menschlichen Siedlungen.
Ja. Das war das letzte Lebenszeichen.
Das war das letzte Lebenszeichen. Aber bevor ihr das letzte Lebenszeichen schickt, weil ihr irgendwie eingeschlafen seid, machen wir eine kurze Werbepause. Und zwar für Holy, ihr wisst, unser Werbepartner mit den Energy Drinks, den Eistees und auch seit kurzem den Iso Drinks mit dem schönen Namen, wie ich finde, Hydration. Aber Conny, erzähl doch erstmal ein bisschen was über Holy.
Ja, das ist Energy Drinks zum selber anmixen, kennt ihr ja bereits bei uns aus den Folgen und ich habe jetzt gerade die Energy Dose in der Hand und zwar, das ist die Wildberry Wolf, da finde ich auch das Design schon wieder eine 10 von 10.
Oh ja.
Das ist wirklich total schön. Und es gibt das Ganze natürlich nicht nur als Energy, wie gesagt, auch als Eistee und als Hydration. Das Ganze gibt's auch im Starterpaket und das Schöne an der Sache ist, es kommt daher ohne Zuckerzusätze, es kommt daher ohne Taurin, es kommt daher ohne irgendwelchen anderen Schnickschnack. Es ist einfach mal eine gute Sache. Also es ist jetzt irgendwie kein Taurin, du hast keine Dosen, du bekommst aus so einem Tube hier locker 50 Portionen raus. Und wenn du das mal gegenrechnest, im Gegensatz zu so Dosen, die man sich gerne auch mal fürs Gym, wir Coolen haben uns ja immer Dosen fürs Gym gekauft früher.
Nee, wir waren uncool und wir haben uns Dosen fürs Fitti gekauft, also ich zumindest.
Wir haben schon immer Gym gesagt, wir waren dann noch okay. Ein bisschen cooler drauf. Ja, und wenn ich das jetzt gegenrechne und ich habe hier so ein Holy Tube, egal ob es Energy, Eistee oder Hydration ist, dann komme ich halt auf eine Portion von unter einem Euro und was ich halt geil finde, es ist kein Zucker drin, es sind keine künstlichen Geschmacksverstärker drin, es sind natürliche Aromen, es ist wirklich toll. Tolles Paket, es gibt Ganze auch als Probierbox, auch die Hydration gibt es als Probierbox, da sind 15 Proben drin. Die sind super gut, kann man mal durchtesten. Also ich finde sie richtig klasse. Die Hydration-Dinger finde ich fast noch am geilsten, weil die so cool.
Wenn man jetzt nicht so unbedingt aufs Koffein angewiesen ist, das muss man nämlich mal dazu sagen. Richtig. Das ist ja der große Unterschied bei den ganzen Sachen. Deswegen finde ich es auch so super, weil das Hydration kannst du halt auch noch abends trinken. Und das war ja
den
bei
Eistee
mir,
auch.
Den Eistee, naja, aber hier also Tein so, weil wir sind ja hier bei natürlichen Inhaltsstoffen und wenn du zu meiner Familie gehören würdest, dann wäre auch schon Tein ein Problem, um eine ruhige Nacht zu haben.
Gut, das habe ich bei uns jetzt nicht, aber
nee.
Kann man.
Deswegen Hydration ist mein Go-To für abends.
Aber man kann auch einfach alles ausprobieren im Superstarter-Sekt Deluxe. Da ist nämlich alles drin, Energy, Eistee, Hydration und ein Shaker sogar. Und das Ganze gibt's gerade für 99 Euro. Ich glaube 49,99.
So, mein Gott, hab das nämlich.
99. Es gibt aber auch einfach nur das Ice-Tea-Starter-Set oder das Hydration-Starter-Set. Unten ist der Link in der Beschreibung. Da könnt ihr mal gucken, was es da alles Cooles gibt. Und es gibt noch zwei Codes zum Sparen, lieber Patrick.
Genau. Und zwar, wenn ihr jetzt heiß geworden seid und schon seit 25 Folgen überlegt, möchte ich das? Und jetzt seid ihr soweit und ihr seid quasi Erstbesteller oder Bestellerin, dann könnt ihr den Neukundenrabatt Paranormal 5 nehmen, gibt's ganze 5 Euro Abzug auf eure allererste Bestellung und wenn ihr aber schon längst mit dabei seid und einfach wieder Nachschub braucht, dann benutzt ihr den Code Paranormal ohne alles hinten dran, dann gibt's 10% auf den gesamten Einkauf.
Und der Code gilt immer und immer und immer wieder, wenn ihr über unseren Link geht. Genau. Also, alle Informationen unten in den Shownotes. Ich finde es super. Ich kann das Energy auch empfehlen, wenn du wirklich nach wenig Stunden Schlaf aufwachst und meinst, du brauchst nach dem Kaffee.
Du musst noch einen Podcast aufnehmen.
musst nach dem Kaffee noch ein bisschen mehr Energie reinkriegen. Das wird übrigens abgegeben wie so eine Retage-Tablette. Ne? Also das hält dann schon über Stunden an. Das ist so New Koffein. Geht mal auf die Website, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir gehen zurück zum Dirtloff-Glas.
Richtig. Genau. Und wir erinnern uns kurz zurück, wir haben eben vom letzten Lebenszeichen gehört. Das war eben dieser Tagebucheintrag, ich lese nochmal vor. Es ist schwer vorstellbar, einen solchen Komfort auf dem Grat zu finden, bei schrillen, heulenden Winden, hunderte Kilometer entfernt von menschlichen Siedlungen. Das war, ja, das Letzte. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Während der ganzen Reise, die übrigens nicht nur im Gebirge war, also die waren, wie gesagt, die waren ja auch durch Städte und so weiter und so fort, der Gebirgsteil war halt der schwierigste. Und da haben die Mitglieder der Gruppe immer wieder eben Nachrichten und Karten an Verwandte und Freunde geschickt, was natürlich auch nur in dem anderen Teil wahrscheinlich möglich war, weil, ich weiß nicht, hast du schon mal so einen Postbriefkasten im Gebirge? Na, du warst wahrscheinlich noch nie im Gebirge, oder?
Mit dem Auto.
Ja, mit dem Auto war ich auch, ja. Aber da wird es wahrscheinlich sehr selten abgeholt.
Deutschlands höchstes Postamt ist, glaube ich, auf der Zugspitze.
Das gibt einen Daumen. Ihr das Leute da draußen wisst mittlerweile, was das bedeutet.
Und ich war mal an der Wüste, an der Route 66 und da war gar nichts, aber es gab einen offiziellen Brief, also ein Postamt. Da war nichts. Dieses Postamt war da aber.
Ja, aber wir gehen mal davon aus, ja gut, vielleicht gab es das ja damals auch schon. Aber wie gesagt, also die ganze Gruppe, die hat immer ihre Angehörigen auf dem Laufenden gehalten. Die wussten Bescheid über den Fortschritt, dass es denen gut geht. Und ja, dann war es natürlich aber irgendwann so, dass diese Briefe plötzlich aussetzten. Und die Angehörigen und Leute im Umfeld, die machten sich dann langsam Sorgen und informierten offizielle Stellen in unmittelbarer Nähe der Gruppe natürlich. Aber es hat dann tatsächlich bis zum 26. Februar, also fast einen ganzen Monat gedauert, bis der erste Suchtrupp endlich fündig wurde und die letzte Lagerstelle dieser Gruppe ausfindig machen konnte.
Und ja, als der Trupp dort ankam, da standen die nämlich vor ganz vielen Rätseln, doch eins war allen bewusst, irgendwas ist hier richtig schief gelaufen. Die Zelte, die sie vorgefunden hatten, die waren nämlich von einer dünnen Schneeschicht bedeckt und deutlich erkennbar von der Innenseite aufgeschnitten. Dennoch gab es keine Anzeichen eines Kampfes. Auch Kleidung, Ausrüstung und das Essen war nach wie vor ordentlich verstaut in den Zelten. Es war sogar eine zubereitete Mahlzeit zu identifizieren. Sie wurde niemals angerührt. Doch eins, was an diesem Tag besonders seltsam war, es gab weit und breit kein Anzeichen von der Dyatlov-Gruppe. Nach und nach wurde man aber dann doch fündig. Es begann mit Fußabdrücken im Schnee, doch hier, da geht das Rätselraten weiter. Die Abdrücke konnten klar eingeordnet werden, aber gerannt ist hier niemand. Die Leute, die für die Fußspuren verantwortlich waren, die haben sich ruhig geordnet von diesem Ort entfernt. Aber das war jetzt nicht das Einzige an Abnormität bezüglich dieser Abdrücke. Man erkannte nämlich auch schnell, dass sie nicht von Schuhsohlen stammten. Die Menschen haben nämlich allerhöchstens Socken gehabt und einige trugen wohl gar keine und waren nämlich barfuß unterwegs. Und alles das bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Das ist schon krass.
Das war, ja, also da wusstest du, das finde ich, ist schon die erste Diskrepanz. Man konnte erkennen, die sind nicht weggerannt, das war jetzt keine fluchtartige Situation, aber warum ohne Schuhe? Naja, auf jeden Fall, das hat man entdeckt und dann hat sich diese Suchmannschaft aufgeteilt. Und eine Gruppe, eine Kleingruppe, die wurde dann fündig. Eine Zeder, also so ein Baum in der Nähe, der wies quasi Brandspuren auf und da war die Frage im Raum, hatte man hier jetzt versucht, ein Feuer zu entzünden, um sich eben vor dem Kältetod zu schützen? Und dann kam unmittelbar dort die nächste Entdeckung und die war noch schockierender, weil im Umkreis dieser Zeder, da fand man die zwei ersten Leichname. Und zwar handelt es sich dabei um Juri Doroschenko und Georgi Krivonitschenko. Und das waren die ersten beiden Opfer, die halt eben entdeckt wurden. Heißt es nicht, dass es die ersten waren, die gestorben sind, aber vielleicht doch, kommen wir später nochmal zu. Und ja, die waren spärlich, gerade mal vielleicht mit Unterwäsche bekleidet bei nächtlichen Temperaturen von minus 30 Grad. Und da wies Krivonitschenkos Körper eben schwarze Finger und, Achtung, Brandwunden dritten Grades an Schienbeinen und Füßen auf, in dieser eisigen Kälte. Aber jetzt, das wird nämlich noch krasser, unerklärlicherweise, ich hoffe, ihr habt nicht vor, gleich was zu essen. Vielleicht solltet ihr es nochmal überdenken, weil in seinem Mund, da fand man ein Stück Fleisch. Boah. Und das stammte aus seiner eigenen Hand. Das muss er sich also selber aus der rechten Hand rausgebissen haben.
Das muss er erst mal schaffen.
Ja, da kriege ich sogar jetzt hier beim Wiedererzählen, kriege ich nochmal Gänsehaut. Ja, die nächsten Entdeckungen, die waren dann nicht ganz so abartig. Man hat halt weitere, ja, vielleicht noch ein bisschen weitere menschliche Überreste in der Baumrinde gefunden, aber eben auch Fetzen von Kleidung in den Ästen. Und dann hat man halt den Baum noch mal ein bisschen genauer untersucht, hat mal so ein bisschen nach oben geguckt und hat dann gesehen, dass da in 5 Metern Höhe auch gebrochene Äste und Zweige sind. Und deshalb hat man dann sich gefragt und gewundert, ob die halt eben versucht haben, auf diesen Baum zu klettern und wenn ja, mit welchem Hintergrund? Also wollten sie da irgendwie jetzt an das Holz? Haben sie versucht, sich, wenn das, wie du sagst, so ein Whiteout war, durch die Höhe des Baums eben einen besseren Aussichtspunkt zu verschaffen? Oder waren sie halt eben möglicherweise vor irgendetwas auf der Flucht.
Tja, der Suchradius wurde durch diesen ersten Fund erweitert und man stieß schon bald auf drei weitere Leichen. Unter ihnen bereits Igor Dyatlov. Klar zu erkennen war, dass sich alle drei scheinbar von einem, ja, von einem eben genannten Baum wegbewegt hatten und auf Kurs Richtung des Zeltlagers waren. Als Todesursache wurde Hypothermie festgelegt. Das bedeutet Unterkühlung, ne?
Genau, das bedeutet, dass der Körper quasi durch äußere Umstände schneller abkühlt und dementsprechend halt unterkühlt, als er aus eigener Kraft wieder das schaffen könnte, lebensnotwendige Wärme zu produzieren. Also auf gut Deutsch, es ist so kalt, dass der Körper mit der Wärmeproduktion nicht hinterherkommt.
Ah ja, okay. Das ist bei Unfällen im Gebirge halt wohl auch eine häufigere Todesursache, wie man recherchieren konnte. Und Auswirkungen davon sind diverse gesundheitliche Schäden oder eben auch das Versagen lebenswichtiger Organe, das dann eben zum Kältetod führt. Da keine Schäden außer oberflächlichen Verletzungen zu finden waren, war man sich bei dieser Einschätzung erstmal sehr, sehr sicher. Es gab da allerdings so ein paar Details, die durch die Hypothermie nicht erklärt werden konnten. Neben bräunlich-lila verfärbter Haut hatte Doroschenko ja auch grünen Schaum und eine flüssige grauen Schaum und eine flüssige Substanz im gleichen Grau vor dem Mund, als man ihn gefunden hat. Und das kann ebenso wenig erklärt werden, wie das Verbrennen von Hautstellen, Hautabschürfungen oder auch eben das erwähnte Stück Fleisch in Krivonoschenkows Mund, dass er sich wohl selbst rausgebissen haben muss. Das ist so krass.
Das ist übel, ja. Ja, nach und nach, da entdeckte man dann aber noch weitere seltsame Symptome. Und zwar einige der Leichen, die hatten mehrere Schädelfrakturen, aber es gab da keine optischen Anzeichen von Blut auf umliegenden Felsen oder Baumstümpfen, die halt eben auf einen Sturz hätten hindeuten können, durch den diese Verletzungen verursacht hätten werden können. Das hat man einfach nicht gefunden und stand dann eben auch vor dem Rätsel, was hat diese Frakturen herbeigeführt? Und so, wenn wir jetzt mitgezählt haben, wir haben 5 gefundene Personen. Die Gruppe bestand aus 9. Und ja, bis diese restlichen 4 Wanderer endlich gefunden wurden, sollten noch einige Monate vergehen. Und anstatt, dass dieser Fund von den 4 Verbliebenen endlich weitere Erkenntnisse und Klarheit in diesen Fall bringen könnte, da hat das tatsächlich nur noch mehr Rätsel aufgeworfen. Es war also dann schon Mai. Wir erinnern uns kurz zurück. Am 1. Februar. Da ging die ganze Scheiße los, auf Deutsch gesagt. Und es war dann schon Mai, als ein Jäger eben eine grausige Entdeckung in einer notdürftigen Schneehöhle machte, die sich etwa 75 Meter entfernt von dem berüchtigten Zedernbaum befand. Die Höhle, die kann man sich so als relativ tiefes Loch vorstellen, das eben in den Schnee gegraben wurde. Und der Boden, der war mit Ästen und Zweigen ausgelegt. Es lagen Kleidungsstücke verstreut in der Höhle. So eine Art schwarze Jogginghose, bei der das rechte Bein abgeschnitten war und die linke Hälfte von einem Damenpullover. Und ja, schließlich kam es dann so, wie es kommen musste.
Man fand die 4 verbliebenen Wanderer zusammengekauert unter gut 3 Meter dicken
Schnee. 3-4 Meter, ja.
Sowas. Das ist schon krass. Die Autopsie ergab, dass diese Menschen nicht an Unterkühlung starben, sondern an massiven Verletzungen. Und das war der Punkt, an den Kriminalermittler eingeschaltet wurden, da man ein Verbrechen nun nicht mehr komplett ausschließen konnte. Folgende Verletzungen lagen nämlich nun bei den entdeckten Teilnehmern vor. Zerquetschte Oberkörper, gebrochene Rippen, innere Blutergüsse. Das ist schon eine Menge Holz.
Das ist eine Menge Holz.
Eine Person hatte so üble schwerwiegende Schädelfraktur, das ist auch sehr krass, dass in dem Fall oder eher gesagt speziell bei dieser Verletzung eine Gewalteinwirkung durch einen Menschen ausgeschlossen wurde. Und die Begründung, kein Mensch könne ein solches Ausmaß an Kraft aufbringen, um diese Schäden herbeizuführen. Die Schwere der Verletzung war eher vergleichbar mit dem eines Autounfalls. Es wurden jedoch keine Schäden an Weichgewebe oder sonstigen äußere Verletzungen gefunden. Und da gab es halt einige Faktoren, die Ermittler immer wieder zur Vermutung einer Lawine brachten.
Genau. Aber was trotzdem der Fall war, es gab auch deutliche Faktoren, die halt eben genau gegen diese Theorie der Lawine sprachen. Und diese Gegenargumente, die haben wir hier mal ein bisschen aufgegliedert. Und zwar die Fotos der Unglücksstelle, die es ja bekanntlich gibt. Die zeigen zum Beispiel die Überreste des Equipments am Zeltplatz. Das meiste war zerstört, lag da auch ein bisschen Schnee eben drüber. Aber Skier und Skistöcke, die steckten einfach nach wie vor stabil in der Erde. So wie sie wohl von der Gruppe kurz vor dem Unglück einfach dort platziert wurden. Ja. Und die Wucht einer Lawine, also die hätte das halt umgehauen. Dem hätten die halt einfach nicht standhalten können. Dann die Waldgrenze, also da, wo halt die Waldlinie quasi ist. Die war ebenfalls unbeschädigt und überhaupt waren keine lawinenüblichen Trümmer zu sehen. Und was dann auch noch so ein Aspekt war, die häufigste Todesursache von Menschen, die von Lawinen erfasst werden, das ist einfach Erstickung. Die durchgeführte Obduktion der gefundenen Leichen wies aber hierfür keinerlei Spuren auf. Da ist keiner erstickt. Ortsansässige, die haben auch sogar dazu gesagt, dass es bisher wohl keinen einzigen Bericht über Lawinen an diesem Punkt, an diesem Ort gegeben haben soll. Und ja, jetzt wird's nochmal sehr interessant. Bei zwei Wanderern, die jetzt da in diesen, also von dieser Vierergruppe, die letzten vier, die gefunden wurden, zwei davon, denen fehlten die Augen. Einer fehlte die Zunge. Und das ist jetzt auch kein so übliches Indiz für lawinenbedingte Verletzungen. Und jetzt nicht zum Schluss, besonders seltsam, halte ich fest, bei der Kleidung zweier Teilnehmer wurde ein erkennbarer Strahlengehalt gemessen. Also
krass.
Ja. Die waren radioaktiv. Man hat also wieder komplett im Dunkeln getappt. Was glaubst du, was passierte dann?
Erstmal muss ich mal kurz dazu, also das ist schon sehr heftig, diese ganzen Verletzungen. Ne? Also das ist natürlich, ich glaube, also für gar keinen Fall eine Lawine kann das, glaube ich, auch nicht. Heute gibt es ja so lustige Jacken mit so Lawinen-Sensoren drin.
Echt?
Ja, wenn du irgendwie verschüttet wirst, so Skizeug ist das wohl, dann ist da so ein Sender drin, der irgendwie sendet, dass du da bist.
Heißt das, ist das dann wie so hier dieses Sturzding vom iPhone, was dann irgendwie eine Notfallmeldung schickt, wenn du irgendwie, wenn das Sturz, wie das, heißt das, hier Dingsbums-Erkennung?
Dann müsste immer. Jede Nacht mein Telefon 500 Notrufe absetzen. aber es gibt so Jacken, da ist das drin, so Lawinendinger, da wirst du halt gefunden.
Ja, das ist natürlich gut.
Die haben
1959
auch,
wahrscheinlich noch nicht. Nee,
und die haben auch, glaube ich, noch so eine Art, ich weiß gar nicht, da gibt es ja irgendwie auch sowas, womit du was graben kannst dann wohl auch.
Ach.
Das ist so ein bisschen
Luft. Wenn du noch kannst.
Wenn du das noch kannst, natürlich. Wenn du die Jacke natürlich dann noch aufkriegst. Ne? Lawinen finde ich auch ganz grauenhaft. Also.
Ja.
Also, ich noch nie wer findet
die schon gesehen.
Schön? Schon mal eine Lawine live gesehen?
Nee.
Ich auch nicht. Da man aber schlichtweg nicht fündig geworden ist und somit der Part des oder der Schuldigen unbesetzt war, da stellte man die Ermittlungen allen Ernstes einige Wochen später halt einfach ein. Punkt, Ende, aus, Mickey Maus, das war's. Womit man es zu tun hatte, wurde abschließend wie folgt bezeichnet. Eine unbekannte, mitreißende Kraft, die der Wanderer nicht standhalten konnten. Das ist doch krass, oder? Jetzt mal unglaublich. Also die Angehörigen, die Opfer, die gaben sich natürlich damit nicht zufrieden und wollten halt natürlich Aufklärung und Antworten. Doch dann, kaum zu glauben, aber war als Reaktion auf diese Forderung wurden Hinweise und Fotos klassifiziert und Beweisstücke zerstört. Und wie sollte es aber nun anders sein? Das ist doch strange, was da alles passiert wurde, ja?
Das ist super. Du willst antworten und stattdessen kriegst du einfach dann mit, dass offizielle Behörden scheinbar die Sachen entweder unter Verschluss genommen haben, kommst nicht mehr dran, fertig aus, oder sogar gänzlich zerstört.
Ja, in der Mangelung weniger Antworten entstand im Laufe der Jahre eine Bandbreite an Theorien, die mal heftig, mal gruselig, mal unheimlich, aber definitiv immer auf ihre Art spannend waren. Und jetzt schauen wir uns die mal ein bisschen an. Bitteschön,
genau.
Herr Patrick Joost.
Wir haben mit
unserem Lieblingshaustier.
Ja, mit unserem Lieblingshaustier. Nee, mein Lieblingshaustier schläft gerade im Wohnzimmer, aber das zweitliebste Haustier. Wir sind im Gebirge, wir reden von Yeti oder Bigfoot. Und zwar, einige spekulieren, dass die Gruppe von einem Yeti oder eben Bigfoot angegriffen wurde. Und diese Theorie, die wurde ins Leben gerufen, nachdem im Jahr 2014, gar nicht mal so lange her, eine Dokumentation über dieses Wesen erschienen ist, bei der ein in die Jahre gekommenes Foto veröffentlicht wurde. Und das wurde angeblich von der Dyatlov-Gruppe aufgenommen und zeigt halt eine nicht klar identifizierbare menschenähnliche Gestalt. Und die Theorie, die beruht halt außerdem natürlich auch auf diesen heftigen Verletzungen, die da bei den Menschen entdeckt wurden und eben dem seltsamen Verhalten der Wanderer, weil man ja auch eine Flucht scheinbar nicht ganz ausschließen konnte. Und obwohl zwar die Echtheit dieses Fotos bestätigt werden konnte, das war so, man konnte das datieren und das ist so aufgenommen worden, nicht manipuliert, aber das heißt halt allerdings auch nicht, dass damit bestätigt ist, was man dort sehen kann. Weil das Foto, Ja, das stammt aus besagter Quelle, aber die Kreatur da drauf, keine Ahnung, könnte ein Mensch einfach auch sein. Das ist sehr distanziert in der Ferne, einfach so ein Menschen, also ein dunkler Menschenumriss zwischen den Bäumen. So. Und auch diese Doku, die stellte sich schließlich im Großen und Ganzen wohl leider auch als großer Unfug heraus. Also Bigfoot oder Yeti, schwierig und leider halt einfach gar nicht belegbar.
Tja, ein weiteres Phänomen wäre dann hier der Kugelblitz. Das wird nämlich super oft bei uns auch hier im Podcast besprochen und wir kriegen ganz viele Nachrichten an Erlebnisse, Aktenzeichen.
Insbesondere von euren Omas.
Wie viele Menschen hier schon Kugelblitze erlebt haben, nur ich nicht, Gott sei Dank. Und andere Wetterphänomene spielen hier auch eine Rolle. Und das gab es tatsächlich im Rahmen der Theorien um den Jadow-Platz tatsächlich auch, war das auf dem Tisch, kam ins Gespräch. Dadurch sollte zum Beispiel der Umstand erklärt werden, dass das eine Zelt so rum, wie oben schon erwähnt, von innen aufgeschnitten wurde. Das ist ja auch ein bisschen krass, von innen aufgeschnitten und so. Ne? Also von außen kann man vielleicht nachvollziehen, aber von innen. Aber nicht jetzt, weil da ein Kugelblitz reingeflutscht ist und dessen Bewohner oder Insassen, wie nennt man denn so Menschen, die aus so einem Zelt fliehen wollen?
Ja, wie nennt man Menschen im Zelt? Nennt man die Bewohner?
ZeltInnen. ZelterInnen?
Zelteinwohner. Camper? Keine Ahnung. Ja, ihr wisst, wen wir meinen. Templer.
Camper, nicht Templer. Ach.
Ein Fall für Galileo Mystery.
Die Templer vom
Nach den Siedlern von Katan kommt jetzt die Templer vom Diablo-Pass.
Ab morgen 20.15 Uhr pro 7 Max.
Genau.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, zurück zum Thema. Also das hieß ja eigentlich, dass der Dyatlov-Pass, der ist ja bekannt, ne, so für gewisse Experimente.
Nee, nicht der Dyatlov-Pass, der Dyatlov.
Der Dyatlov, entschuldige.
Genau, weil, also pass auf, wir müssen noch kurz zurückspielen,
von
innen aufgeschnitten, nicht, weil man denkt, da ist ein Kugelblitz reingeflutscht und die wollten fliehen.
Genau.
Darum ging es nicht.
Genau. Aber ich fand jetzt das Bild im Kopf mit den Templern, das geht mir gerade nicht aus. Also Dyatlov war ja selbst so ein Typ, der hat viel experimentiert mit Teleskopen und ja, der kannte sich halt auch aus und wusste, was er tut. Und ja, er hatte halt auch versucht, einen Experiment-Tripod im Zelt aufzubauen. Also so ein Dreibein dann.
Genau, für wo man so Kameras quasi drauf
statt Stativ, kennt
man ja heutzutage auch.
Ja. Er hatte wohl großes Interesse an Raumfahrt und Astronomie und es gab Berichte von Menschen aus der Umgebung, die von Lichtbällen über den Berg im besagter Unglücksnacht erzählt haben. Jetzt läuft natürlich den Freunden der Präastronautik schon mal wieder etwas nass am linken Beinchen runter. Und das wurde aber auch von einer anderen Wandergruppe bestätigt, die so eine Sichtung aus 50 Kilometer Entfernung wohl ebenfalls wahrgenommen hat. Jetzt wird es nämlich richtig interessant. Ein weiteres potenzielles Wetterphänomen soll angeblich ein Infrasound erzeugt haben, das dazu führte, dass die Gruppe nicht mehr in der Lage war, sich zu orientieren und Angstzustände bekam. Dabei soll es sich um eine, die sogenannte Karman-Wirbelstraße gehandelt haben. Davon habe ich noch nie was gehört. Du hast das recherchiert.
Windphänomen, ja. Das ist einfach ein Windphänomen, das man so nennt. Hat wahrscheinlich auch seine Ursprünge irgendwie im Namen, aber weiter habe ich es nicht recherchiert.
Und das kann ein Infrasound erzeugen? Das ist ja interessant. Da müssen wir aber nochmal so ein bisschen drauf. Das ist spannend. Beide Phänomene könnten aber Teile der Ereignisse erklären und lassen immer noch Fragen offen. Also ich habe hier ganz viele Fragen. Was sind das für Lichter? Was ist das für ein Infrasound? Und was hat die andere Wandergruppe noch gesehen? Und gibt es da noch Zeugenaussagen? Aber da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf. Wie ich dich gerade anschaue.
Es wird hinten raus noch sehr spannend. Ja.
Das glaube ich. Ich habe das Dokument tatsächlich nicht gelesen, weil ich mich überraschen wollte, weil ich die Story anders kenne, als du sie hier geschrieben hast.
Gucken wir mal weiter.
Ich bin mal sehr gespannt. Also das mit den Lichtern fand ich damals schon interessant. Angeblich ja auch die Indigenen vor Ort bezeugt haben, dass es da öfter mal Lichtphänomene gibt.
Ja, eben. Und auch wenn der jetzt hier, das nehme ich jetzt mal kurz vorweg, also in der Einladung hatten wir das zwar, weil das halt auch so eine der Theorien ist, aber zu der findest du so wenig, dass ja ein Angriff, also nur weil du es jetzt gerade erwähnst, Angriff der Indigenen auch dahinter stecken könnte, findest du so wenig dazu. Das habe ich jetzt bei den Theorien weggelassen.
Ja, man sagt
aber nicht.
Ja, man sagt ja auch, es könnten so Gase sein.
Ja.
Die hochsteigen.
Genau, aber was wir nicht weglassen können bei diesen Theorien, und das ist eine ganz wichtige, ganz große, und ich glaube, die mit am meisten im Vordergrund steht, das ist halt die KGB. Theorie und damit verbunden vielleicht sogar geheime Experimente von eben dem KGB. Und wir erinnern uns nochmal daran, dass einige der Wanderer Studenten eben am Polytechnischen Institut des Urals waren.
Genau.
Es gab Gerüchte, dass von dort häufig eben ja sogenannte Rekruten hervorgingen, die im Bereich der Nuklearforschung sowie beim sowjetischen Militär eingesetzt werden sollten. Einige glaubten also, dass die sowjetische Regierung oder der KGB in der Gegend des Djatlov-Passes geheime Experimente durchgeführt haben könnte, die dann außer Kontrolle geraten sind. Diese Theorie, die stützt sich auf das Misstrauen gegenüber der damaligen sowjetischen Regierung, ist aber halt einfach sehr spekulativ und ebenfalls unbewiesen.
Ja, natürlich, und jetzt Conny. Wäre aber natürlich eine super Sache, weil, also nein, also nicht falsch verstehen, weil das Gebiet, da ist ja wirklich kein Mensch. Also da kannst du ja, also abgesehen davon, dass das wohl 50, 60 Kilometer nochmal, da wo Niemandsland, wo nicht mehr ein indigenes Volk lebt, da war ja gar nichts, da wo das angeblich stattgefunden hat. Ist natürlich super spannend für so Geheimdienste.
Ja, da gibt's, zumindest damals war da einfach gar nichts.
Ja. Und jetzt kommt natürlich die Alarmstufe-Theorie. Freunde der Präastronautik, ihr seid schon ganz kribbelig. Natürlich gibt's die Theorien, die besagen, dass Wanderer von Außerirdischen entführt oder angegriffen wurden. Einige Berichte davon von lichternden Himmeln über den Pass haben natürlich dazu beigetragen, zu den Spekulationen. Aber es gibt auch hier keine, ich muss euch leider vertrösten, Freunde der Präastronautik, es gibt keine stichhaltigen Beweise, die diese Theorie unterstützen.
Ja, jawohl.
Wir hatten das auch schon mal bei Alarmstufe kurz angeschnitten, aber die UFO-Geschichte ist einfach, ja, selbst für uns Hobby-Ufologen.
Ja, die ist sehr schwach ausgeprägt hier.
Ja, die ist generell nicht so. Also das selbst, ich sag, nee, also dann trau ich das eher irgendeinem Geheimdienst zu oder irgendwelchen paranormalen Ereignissen, als dass da der kleine grüne Männchen kam.
Ja, und so kommen wir nämlich auch jetzt zum letzten Punkt unserer Theorien, und zwar genau eben das, paranormale Phänomene oder, das habe ich jetzt einfach mal in einen Topf geworfen, Drogen. Weil es gibt auch Spekulationen eben über paranormale Ereignisse oder übernatürliche Kräfte, die die Wanderer beeinflusst haben könnten. Und diese Theorie, die basiert auch oft auf dem unerklärlichen Verhalten der Opfer und den seltsamen Umständen ihres Todes. Aber ja, beeinflusst, da haben wir schon ein Stichwort, weil auch die Einnahme von, sagen wir mal, vielleicht sowas wie jetzt lustigen Pilzen oder was auch immer, die wurde da in Erwägung gezogen, was allerdings durch den toxikologischen Befund widerlegt werden konnte. Also die Sache mit dem paranormalen Phänomen ist allerdings, die ist nur ins Blaue hineingeraten, einfach weil du halt nicht weißt, was wirklich passiert ist. Dann hat man das jetzt auch mal auf den Tisch gelegt, aber da gibt's, glaube ich, die allerwenigsten Beweise. Also, ja.
Sieht aus, als wenn man nicht weiß, was da passiert ist, oder wie?
Sieht ganz so aus, oder? Und jetzt wird's spannend, weil ich glaube, viele, ich wiederhole mich nochmal vom Anfang, viele werden diesen Fall schon kennen und den halt so als unerklärlich, ungelöst und einfach super rätselhaft in Erinnerung haben, weil hier endete das meist. Aber wir enden jetzt hier nicht, weil vielleicht sah es ja nur so aus, als würde dieses Ereignis niemals aufgelöst werden. Und jetzt, also wir haben Erkenntnisse, wir haben neue Erkenntnisse von renommierten Forschern, die sagen selbst, wir legen jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer, aber prinzipiell können wir alles erklären. Sowas in die Richtung. Also wir gucken uns das jetzt mal an. Jetzt wird es wirklich spannend. Und zwar, es gibt neue Forschung und Informationen und die sind erst wenige Jahre alt. Und jetzt halte ich fest, Elsa hat bei der Lösung geholfen.
Die also, Eiskönigin oder was?
Die Elsa, die Frozen Elsa, die Eiskönigin aus dem Disney-Film.
Stopp.
Du liegst genau richtig und Stopp, genau
du
das.
Du erzählst mir doch jetzt nicht, dass Forscher sich hingesetzt haben und haben Elsa geschaut, während sie irgendwie ihr Butterbrot gegessen haben und kamen dann darauf, dass Elsa, die dann da singt, der Schnee glänzt weiß auf den Bergen. Ja, es gibt's ja auch auf Deutsch, ja. Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht. Keine Spuren sind zu sehen. Ein einsames Königreich und ich bin die Königin. Das ist übrigens mein Spruch, den ich jeden Morgen sage, wenn ich aufstehe. Aber wir können ja mal auf den Text eingehen. Vielleicht ist es ja ganz spannend. Der Wind erheult wie der Sturm ganz tief in mir, nicht zu kontrollieren. Ich habe es versucht. Lass sie nicht rein, wie du bist. Nein, das darf niemals geschehen.
Aha. Hättest du es nicht singen können?
Ich lass los, jetzt lass los. Okay. Die Kraft, okay. Sie ist okay. Grenzenlos. Und schlag die Türen zu, es ist Zeit, nun bin ich was. Breit und ein Sturm zieht auf Gott. Ich bin
guck mal, aber ja, selbst das passt ja irgendwie.
Bereit.
So
ich bin bereit und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist ein Teil von mir. Ich lass los, ich ziehe meinen Regler runter.
Dankeschön. So, wir schauen uns das jetzt mal genauer an, denn genau genommen war es nicht Elsa selbst und Schade. Auch nicht ihr Lied oder sonst was, aber einem Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule aus Zürich, kurz ETH, mit dem Namen Zürich. Johann Gohm. Da kam ein brennender Gedanke, als er vermutlich wohl mit seinen Kindern diesen Film gesehen hat.
Ertragen hat.
Ich habe ihn tatsächlich nie selbst gesehen. Aber
ja, aus beruflichen Gründen, und das ist ja wirklich nur Gesinge.
Ja, ich bin auch nicht der größte Fan von Filmen, wo gesungen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid. So, die Lawinentheorie, die hatten wir eben, die wurde größtenteils ausgeschlossen, weil es halt einfach zu viele Lücken und zu viele Argumente dagegen gab. Mhm. Aber jetzt, Lawine ist nicht gleich Lawine.
Aha.
Und zwar, wir nehmen uns den Film vor, in der Schneekönigin, da hatten die Filmemacher es nämlich geschafft, eine äußerst realistische Darstellung einer sogenannten verzögerten Schneebrettlawine abzubilden.
Was eine gibt.
Und das ist eine sehr spezielle und besondere Art, aber eben auch seltene Art von der Lawine, und bei der passiert so ungefähr Folgendes. Also, der etwas wärmere Schnee am Fuß eines Hangs, also quasi Fuß eines Hangs und unter der Schneemasse. Und ja, es gibt wirklich Temperaturunterschiede bei Schnee. Also ich wusste das nicht. Für euch, die vielleicht Skifahren, ihr wusstet das, aber ich wusste das nicht. Und dieser etwas wärmere Schnee, der kann nachgeben und dadurch quasi eine komplett gefrorene Schneeplatte, die sich an der Oberfläche befindet, in Bewegung versetzen. Die ja dann mehr oder weniger als halt eben ganzes Stück, also Schneebrett, in Bewegung gerät und abrutscht. Mhm. Und die ist deshalb so selten, weil die Gegebenheiten dafür halt einfach total speziell sind und halt einfach nicht oft in der gewünschten oder vielleicht in dem Fall eher unerwünschten Konstellation auftreten. Das hat jetzt was mit Neigungswinkeln und Steigungen und halt eben bestimmten Gradzahlen zu tun, die gegeben sein müssen, damit es passiert. So, und dieser Forscher, der Herr Gohm, Gaume übrigens geschrieben,
doch,
der war sofort gepackt von dieser Szene, als er die gesehen hat, weil der steckte zu dem Zeitpunkt schon ein klein wenig in den Forschungen zu diesem Vorfall, hatte aber bisher keinen Erfolg bis jetzt. Und der ahnte dann einen Durchbruch, nahm Kontakt zum Special Effects und Animationsteam von eben genau diesem Film auf, und gemeinsam haben die dann, also der hat die an die Angel gekriegt, haben die dann als allererstes ein animiertes Modell basierend auf den Ereignissen vom Februar 59 erstellt.
Das ist ja abgefahren. Und kamen die zu Ergebnissen dann? Also die konnten das nachbauen oder was?
Genau, die haben das quasi animiert mit den korrekten Daten, mit den korrekten Gegebenheiten, mit den Gegebenheiten, die damals wettertechnisch und so weiter vor Ort vorgeherrscht haben. Und dann kam Folgendes raus. Eine Lawine, die braucht einen 20-Grad-Abhang, um ausgelöst zu werden.
Aha.
Das Dyatlov-Camp, das wurde an einem 23-Grad-Abhang eingerichtet. Und unser Forscher, der hat vermutet, als die Dyatlov-Gruppe angefangen hat, den Schnee vor Ort zu bearbeiten, um die Zelte ordnungsgemäß aufstellen zu können, dass sie damit einen Countdown gestartet haben.
Und das ist ja gruselig. Ja.
Das ist super gruselig. Das war quasi eine Kettenreaktion von winzigen, also wirklich kleinen Störfaktoren, die sich aber über die darauffolgenden Stunden halt entwickeln konnten. Und ja, weitere Hinweise dazu, die konnte man dann den persönlichen Aufzeichnungen der Gruppe entnehmen. Hier fand man Informationen zu den starken Winden in dieser Nacht. Und bei genauerem Hinsehen hat man dann festgestellt, dass es sich da wohl am ehesten um die sogenannten karbatischen Winde handeln musste. Und diese, die zeichnen sich dadurch aus, dass die Abhänge, die rasen quasi Abhänge, also im Gebirge hinunter, und nehmen dabei wahnsinnig krasse Geschwindigkeiten auf. Und durch diese Geschwindigkeit legen die Stärke eines Hurricanes an den Tag.
Das ist ja Wahnsinn.
Und pass auf, halte ich fest.
Hier lernt man ja noch richtig was.
Lernt man richtig was, weil die konnten das untermauern. Die haben in die offiziellen Wetteraufzeichnungen dieses Tages damals geguckt. Diese Winde wurden offiziell genau dort festgehalten. Die haben stattgefunden.
Abgefahren.
Ja, und die erstellte Animation, die hat dann ergeben, dass eine winzige, normale Lawine wohl letztendlich ausreichend gewesen sein kann, um das Desaster zu starten. Und die Lawine ging ab.
Aber es war wohl keine riesige Lawine, was eine Theorie erstmal so schwierig zu beweisen machte. Aber insbesondere war, weil die Suchtrupps erst über 3 Wochen später eintrafen und somit natürlich auf völlig andere Gegebenheiten gestoßen sind als noch ein paar Wochen zuvor. Aber die Menge reichte aus, um das Camp und die Wanderer zu bedecken. Verzweifelt versuchten sie, sich zu befreien und schnitten sich mit aller Kraft aus den Zelten raus. Daher also die von innen aufgeschnittenen Zelte. Kleidung und
Nahrung. Ihr merkt, wir nähern uns jetzt langsam.
Ja, Kleidung und Nahrungsmittel wurden zurückgelassen, weil sie versucht haben müssen, ja, zu dem zweiten Basislager zu kommen, wo das Ersatzequipment gelagert war, was sie retten hätte können. Was ist echt tragisch und traurig. Ja, und als nächster Schritt kann es ja dann gewesen sein, ein wärmendes Feuer anzuzünden. Da die bodennahen Teile des Baumes so nass und kalt und von Schnee bedeckt waren, kletterten sie auf die Zedern, ja, um weiter oben trockenes und brennbares Material zu haben. Ne?
Das erklärt dann die abgebrochenen Äste in 5 Metern Höhe.
Genau, all das war aber auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Kälte war halt unerbittlich. Minus 30 Grad ist halt auch eine Hausnummer.
Ja,
und die 2 Personen, die am leichtesten begleitet waren, die starben vermutlich zuerst. Die Verfärbung und deren verbrannte Haut lässt sich ebenfalls erklären. Weil vieles deutet darauf hin, dass sie es tatsächlich geschafft haben, ein Feuer anzuzünden. In ihrer Verzweiflung werden sie immer näher an die Flammen gerückt sein. Und die einsetzende Taubheit ließ den Schmerz sie gar nicht mehr spüren. Und sie erlitten Verbrennungen und starben dann trotzdem durch die Kälte. Sehr tragisch.
Ja, genau. Damit hast du auch eben das erklärt, die verbrannte Haut. Und im Delirium und quasi in einem letzten Akt der Verzweiflung, da hat Krivonitschenko versucht, seinen Körper auf ja mehr oder weniger vorhandene Empfindungen zu testen. Also weil halt durch die Kälte alles taub war. Was er dazu gemacht hat, um diesen Test durchzuführen, er hat sich vermutlich in die Hand gebissen und wollte schauen, was er eben noch davon spürt. Und wir vermuten, dass er davon nicht mehr viel gespürt hat. Und welchen grausamen Teil der Ereignisse wir damit dann erklären können, das muss ich jetzt vermutlich nicht mehr erwähnen. Denke ich mal. Oder?
Nee.
Abgebissenes Stück Hand. Nein.
Die Überlebenden. Das ist das Gruseligste. Bitte? Das ist so grauenhaft.
Das ist richtig schlimm. Oh. Einfach selbst. Ja. Naja. Das waren die ersten 2. Dann gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch einige Überlebende. Und die haben den Toten die Kleidung vom Leib geschnitten und halt, ja, um zu überleben, selbst angelegt. Und 3 von ihnen, darunter war ja Djatlov, die versuchten, sich auf den Weg zurück zum Zelt zu machen, aber der war zu beschwerlich. Sie haben es nicht geschafft und sterben auf halber Strecke.
Die letzten vier Überlebenden, die entschlossen sich dann dazu, eine Schneehöhle als Schutz auszugraben. Das ist an sich eine gute Idee, denke ich auch, die auch nochmal die Erfahrung jedes Einzelnen belegt, doch ihre Pechsträhne geht damit ungewarnt weiter. Sie befinden sich nämlich in der Nähe eines schnell fließenden Flusses, der immer in Bewegung ist und nicht zufriert. Und der Wasserlauf, der schneidet durch den Schnee, das ist natürlich klar, ne? Also wenn man sich das überlegt, der Wasserlauf, der schneidet durch den Schnee oberhalb ihrer Höhe und bringt deren Dach zum Einsturz. Das ist halt echt.
Das ist einfach Pech. Also es ist einfach richtig Pech.
Dumm gelaufen, scheiße gelaufen. Die 4 Wanderer werden, wie halt oben schon erwähnt, unter einer 4 Meter dicken Schneeschicht einfach begraben. Und jetzt entfernt euch mal kurz von dem Pulverschneegedanken. Schnee und insbesondere viel Schnee, das wiegt halt auch, ne? Also Schnee wiegt richtig viel.
Ja.
Und du hast netterweise mal rumgerechnet.
Genau, wir haben mal hier rumgerechnet. Und zwar, man hat da so ein paar Rechnungen aufgestellt und geschätzt, dass da eine Last von etwa 50 Tonnen Schnee auf Dubinina, Kolevatov, Solotarev und Tibo Prignol eingewirkt hat.
50 Tonnen.
50 Tonnen. Ja, dann denken wir jetzt an der Stelle mal zurück an diese Verletzungen, die vergleichbar mit denen eines Autounfalls sind. Das macht jetzt plötzlich Sinn, oder?
Mhm, auf jeden Fall.
Ja. Fehlende Augen und Zungen, die können tatsächlich letztendlich 2 recht natürliche Ursachen haben. Also wilde Tiere ist die eine.
Mm.
Die können die Leichen entdeckt haben und ja, also wisst ihr Bescheid, muss ich jetzt nicht näher ausführen, was die gemacht haben könnten, die wilden Tiere, als sie auf die Leichen gestoßen sind und dann fehlen da plötzlich bestimmte Körperteile. Genau, und auch wenn sie erst im Mai gefunden wurden, starben sie ja trotzdem recht zeitnah zu den anderen. Also Anfang Februar. Und die Natur kann in dieser Zeit halt einfach schon ihr Übliches getan haben und fehlende Augen und Zungen können halt einfach ein Zeichen vom natürlichen Verfall gewesen sein.
Aber eine Frage habe ich jetzt noch. Was ist denn jetzt mit dieser Radioaktivität gewesen? Also hast du das auch
Das letzte große Rätsel. Mhm. Ja, also, man hat sich das Equipment der Gruppe nochmal genauer angeschaut. Da wurden dann zwei der Lampen von den Wanderern, so Campingleuchten, so Campinglampen aus der damaligen Zeit halt, die wurden gefunden, es gab wahrscheinlich mehr, der Rest war zerstört oder verschüttet oder was auch immer. Und ja, in diesen Lampen waren geringe Mengen von Thorium. Also das Zeug ist radioaktiv. Damit sind die gelaufen. Das heißt, da haben wir schon mal einen Indiz, aber außerdem gab es dann noch was und da hätte man eigentlich, finde ich, früher drauf kommen können. Man hat von den Beteiligten, von den Verstorbenen nochmal den Background überprüft und mindestens zwei von ihnen, die waren zuvor in einer Nuklearanlage beschäftigt und waren dadurch an Aufräumarbeiten des, das spreche ich auf jeden Fall falsch aus, Kyshtym-Unfalls beteiligt, der kurz zuvor stattgefunden hat. Und auch wenn jetzt viele von diesem Zwischenfall wahrscheinlich noch nichts gehört haben, also inklusive mir, ich habe von diesem Atomunfall nichts gehört bis zu dieser Recherche, aber dieser Atomunfall ist auf Platz 3 der schwersten Atomfälle aller Zeiten, direkt hinter Tschernobyl und Fukushima.
Ja, ja. Das ist ja, Daumen hoch bei dir im Bild, würde ich sagen.
Daumen hoch.
Es ist so unfassbar mit diesen Daumen hier die ganze Zeit schon wieder. Es ist so in den unpassendsten Stellen kommt bei dir im Bild dieser Daumen, weil der Apfel das macht.
Genau, dafür die kleine Werbung in eigener Sache für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ihr könnt diese Folge auch auf YouTube sehen und nicht nur hören.
Ich habe bis jetzt einmal hingekommen, dass hier so Luftballons hochsteigen, aber ja, irgendwie
wir kriegen es
vielleicht auch besser so. Ja, rückblickend betrachtet, wenn man davon ausgeht, dass all die neuen Erkenntnisse so nun stimmen, wie du da ausgesucht hast, hat die Gruppe wohl ja einen einzigen Fehler gemacht, und zwar die Platzierung ihrer Zelte, würde ich jetzt mal so sagen.
Es ist leider wahr. Also die waren super erfahren. Die hättest du losschicken können. Ich wäre auch mit denen mitgegangen, mit deren Erfahrung. Und es war wirklich so. Es wurde alles andere bilderbuchmäßig ausgeführt. Als das alles losging, dann haben die eine vorbildliche Evakuierung zu einer sicheren Fläche durchgeführt. Das war klar. Der Plan. Ja. Sie haben Schutz im Wald gesucht, sie haben Feuer entzündet, sie haben eine Schneehöhle gegraben und
da drinnen wird es ja dann auch warm, ne?
Genau, wie wir eben gesagt haben, der Boden war mit Ästen und Zweigen ausgelegt, um halt auch eben da nicht nur den Schnee von unten zu haben. Also alles richtig gemacht. Und ja, aufgrund ihrer Erfahrung haben sie auch einen letzten Aspekt beachtet und sich vorbildlich verhalten. Bei einer Lawine ist es nämlich fatal und tödlich, an Ort und Stelle zu bleiben. Um zu überleben, dann nimmst du halt dann da die Beine in die Hand und entfernst dich, oder auf gut Deutsch, du rennst halt wie ein Bekloppter. Auch das wussten sie und genau das haben sie gemacht. Und leider war dieser spezielle Vorfall, von dem wir hier gesprochen haben, so besonders, dass die eigentlich falsche Entscheidung, also vor Ort zu bleiben, in dem Fall ihnen das Leben hätte retten können.
Schon heftig, ja.
Ja.
Was ist denn heute so am Djatlov Pass? Kann man da eigentlich hin?
Ist nicht so wie damals. Also wo man jetzt abgelegenes Gebiet da wusste und dachte, irgendwie KGB ist da verortet, weil geht sonst eh keiner hin. Also heute ist es das Gegenteil. Heute ist die Region ein beliebtes Ausflugsziel und wie bereits erwähnt, heißt es jetzt halt dort wirklich Djatlov Pass nach diesem Vorfall, nach diesem Mensch und nach dieser Gruppe benannt. Vorher hatte der Pass tatsächlich keinen Namen. Man kann jetzt dort überall hin, findet Denkmale, Mäler, sogar den Punkt, an dem die Zelte aufgeschlagen wurden. Aber jetzt, also ganz ehrlich, mich zieht's da nicht hin.
Ah doch, das sind so Dinge, David Schmidt, das interessiert mich.
Nee.
Doch, wahrhaftig?
Nee.
Da gibt's ja verschiedene Stellen. Ich habe mir das mal angeguckt. Hier ist das Memory, das Denkmal. Mhm. 65 Fotos gibt's davon. Da kann man wirklich mit dem Auto hinfahren sogar. Und ja, hier ist tatsächlich die Stelle, wo... Das ist ja heftig. Das ist, also guck mal bei Maps, gib mal Djatlov Pass ein und da sieht man dann gleich die Bilder quasi bei Maps.
Ja.
Und da sind ein paar Fotos bei Google Maps hochgeladen worden. Das Denkmal ist da. Ja, das ist schon, aber landschaftlich ist es irre.
Das auf jeden Fall, ja. Also wenn ihr da hin wollt, schickt Fotos. Wir packen sie in unsere Story, eure Eindrücke vom Djatlov Pass. Und ja, beenden würde ich das Ganze jetzt tatsächlich gerne noch mit einem Gedicht, um das hier so ein bisschen nach Hause zu fahren. Und das hat einer der Teilnehmer, das war Krivonitschenko, kurz vor den schrecklichen Ereignissen für sich und eben seine Weggefährten verfasst. Ich lese das jetzt mal kurz vor, in Deutsch sogar für euch, nicht auf Russisch. Und zwar hat der gute Mann geschrieben, hiermit wünsche ich euch Lagerfeuer auf fernen Bergen, Wege, die zu überqueren sind, unberührte Gebiete, Rucksäcke, die wie immer leicht auf euren Rücken ruhen, Wetter, das eurem Abenteuer freundlich gesonnen ist und mögen eure Fußabdrücke gewundene Pfade hinterlassen auf der Landkarte Russlands.
Mhm. Tja.
Ja, ich glaube, so melancholisch haben wir hier noch nie geendet.
Nee, immer nicht. Aber das muss ich jetzt erstmal. Also wenn du mit dem Auto zum Jadlaufpass hinfahren willst, hier von Aschaffenburg, dann sind es 4.548 Kilometer.
Ah ja.
Über die M1 und du bist 55 Stunden unterwegs, aber Achtung, es fallen Mautgebühren an.
Und ja, dann.
Es gibt eine Fährstrecke und es liegt in der anderen Zeitzone. Du musst, es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwierig, dahin zu fahren. Über Polen, Belarus, dann fährst du um Russland, bist du südlich von Moskau, fährst du auf Jekaterinburg und fährst dann hoch und dann ist wirklich da das Niemandsland und da bist du mitten in der Tundra. Landschaftlich super, super schön. Also wenn du natürlich ein Wandervogel bist, bin ich nicht. Ja. Ich würde da vielleicht eine Jeep-Tour machen. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber finde ich gut unterhalten. Wir sind raus. Wir hören uns wieder am Donnerstag zum Nachtgeflüster. Patrick, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Conny. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da noch nie was von gehört, oder selbst wenn ihr sagt, ihr habt davon schon gehört, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch jetzt der Meinung seid, es ist jetzt endlich gelöst oder ist für euch noch irgendwas unklar, wo ihr sagt, nee, das ist es nicht.
Also.
Wir hören uns.
Genau.
Tschüss. Tschüssi.
Mein letzter Fall hat mich auf einen Berg geführt, wo man den Schädel einer jungen Frau gefunden hat. Mein Name ist Yvonne Wiedler und ich bin Reporterin bei Dunkle Spuren, dem ersten True Crime Podcast Österreichs, produziert vom Kurier und ausgezeichnet mit dem European Newspaper Award. Seit 2019 rollen wir ungelöste Kriminalfälle neu auf und nehmen euch mit auf unsere Recherche. Wir suchen nach Menschen, die spurlos verschwunden sind. Untersuchen Morde, die nach 20 Jahren noch immer ungelöst sind und bis heute Rätsel aufgeben. Wir erzählen die Geschichten der Opfer, sprechen mit Ermittlern und Angehörigen und recherchieren, bis wir neue Spuren gefunden haben. 3 neue Fälle alle 4 Monate. Dazwischen haben wir spannende Bonusfolgen für euch. Dunkle Spuren findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Link auch in der Beschreibung.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.